Schlag gerne mit mir auf unseren heutigen Predigttext in Johannes, Kapitel 11, das Johannesevangelium, Kapitel 11. Wir lesen heute über die Auferweckung des Lazarus ab Vers 1. Lasst mich zu Anfang dieses langen Textes nur den Vers 15 lesen. Johannes 11, Vers 15. So heißt es in Gottes heiligem Wort, uns gegeben an diesem Tag zur Speise. Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Gottes Wort, Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen. Deine Treue, o Herr, ist unsere Zuversicht. Wir wollen es nicht nur singen, wir wollen es glauben, egal, Herr, was du verfügst über unser Leben. Mach den Lobpreis in unserem Herzen warm und unseren Glauben fest und verherrliche dich in unserem Leben. Das bitten wir dich. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die Schrift bezeugt vielfach, dass die Wege unseres Herrn und Gottes höhere Wege sind als unsere. Ist es nicht so? Die Schrift sagt nicht nur, dass es bessere Wege sind als unsere, sondern höhere Wege, so heißt es in Jesaja 55. Höhere Wege, die wir nicht verstehen können, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind seine Wege als unsere Wege. Hast du das schon in deinem Leben erfahren? Wenn du Christ bist und diesen Gott kennst mit seinen hohen Wegen, dann ist es bestimmt so gewesen, dass du an Situationen denken kannst oder vielleicht jetzt mittendrin bist. Dass du sagst, Gott, ich kann nicht alles verstehen, was du tust. Es scheint mir ganz und gar widersinnig manches zu sein. Ich spreche nicht von den Momenten, wo jemand beten mag, schenkt mir 1 Million oder mach mich reich und populär, das tun die wenigsten von euch, gar niemand wahrscheinlich. Sondern wenn du bittest, wo du vollkommen überzeugt bist, Herr, ich bitte dich um eine gute Sache. Ich bitte dich nicht um komische Dinge, sondern um Dinge, wo ich weiß, die liegen auch dir am Herzen. Aber du tust sie nicht. Du heilst nicht, du veränderst nichts. Du lässt es weiter so laufen. Dieses Projekt, was ich für dich mache, es misslingt. Diese Person, für die ich bete, dass du sie retten mögest. Immer nur weiter in ihren sündigen Wegen. Die Umstände meines Lebens, die so viel einfacher sein könnten, dass ich dir besser dienen kann. Ich weiß, du kannst es ändern, aber du tust es nicht. Kennst du diese Situation? Wenn Gottes Wege so viel höher sind als unsere Wege. Den Text, den ich heute mit euch lesen möchte, die Auferweckung des Lazarus, ist solch ein Text, den wir überschreiben könnten mit den Worten, Jesus, warum kommst du nicht? Jesus, warum kommst du nicht? Lasst uns heute Morgen betrachten, zur Ehre unseres Herrn. Wir lesen ab Vers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Der Evangelist zeichnet diesem ersten Teil dieser Begebenheit die Situation, in der wir uns befinden. Und es ist eine sehr schwierige Situation, denn die Menschen, um die es geht, und das ist etwas, was er ganz besonders betont, das sind Jesus Freunde, Maria, Martha und Lazarus, 3 Geschwister. Sie wohnen in Bethanien, einem Dorf in der Nähe von Jerusalem. Als Jesus in Jerusalem ist, in der letzten Woche seines Lebens hier auf Erden, wohnt er nicht irgendwo in Jerusalem, er wohnt bei ihnen, kehrt oft bei ihnen ein, sie sind seine Freunde. Der Text betont, dass sie ihn liebten und dass er sie liebte. Schauen Vers 2, da heißt es, dass diese Maria, einer der drei Geschwister, es war, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Sie verschmutzte ihre eigene Schande, ihre eigene Ehre und legte ihre Ehre, ihre Haare in den Staub für ihn. Sie liebte ihn ganz besonders. Ein Ereignis, was eigentlich erst später passiert. Aber Johannes zeigt es uns jetzt schon, damit wir sehen, wie eng diese Beziehung war. Auch der Lazarus, der krank ist, dieser Bruder, der plötzlich krank wird und sie lassen zu Jesus senden, der nicht bei ihnen ist. Schau mal in Vers 3, wie sie da zu ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank, nicht mein Name ist nötig. Jesus weiß sofort, um wen es geht, der, den du lieb hast, das ist Lazarus. Und Jesus musste weggehen, das lesen wir in Johannes 10, weil die Juden ihn steinigen wollten. Jerusalem und die Umgegend war nicht mehr sicher für ihn. Und noch einmal betont der Evangelist in Vers 5, dass Jesus aber Martha und Schwester und ihre Schwester Maria und den Lazarus liebte. Und warum betont der Heilige Geist durch den Evangelisten Johannes dies so sehr? Weil Jesus etwas tut, was wir wahrscheinlich von ihm gar nicht erwarten würden. Weil Jesus etwas tut, was diese drei nicht erwarten. Sie lassen zu ihm senden und sagen, Herr, den du lieb hast, ist krank. Der, den du lieb hast, dein geliebter Freund, nicht irgendwer, der dir mal irgendwie, dein geliebter Freund, er ist krank, bitte komm. Und schauen Vers 6, wie es heißt, als er nun hörte, dass er krank sei, kam er sofort, sprach ein Wort, heilte ihn, nein. Er blieb 2 Tage und Lazarus starb. Danach erst, Vers 7, danach erst, siehst du das, danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Damit hatten Maria und Martha nicht gerechnet, das wirst du noch sehen im Text. Denn Jesus, das ist doch der, der immer für Menschen da ist, oder? Das ist doch der, der ein Freund der Menschen ist, so gut und mächtig. Wie bitte, Jesus, der, den sie kannten als den Heiler, der bekannt war als der Heiler, so kannten ihn die meisten Menschen. Die meisten, die du gefragt hättest, hätten nicht gesagt, ah, das ist Jesus, der Messias, der wird am Kreuz sterben. Nein, die hätten gesagt, es ist der Heiler, der Prophet. Der, der alle 10 Aussätzige heilte, auch die 9 Undankbaren. Der die Störer heilte, der die durch bei seiner Predigt und Lehre der Volksmenge durch die Decke ein Loch brechen, sodass es auf alle herabrieselt und er unterbrochen wird in seiner Rede, der nicht sauer auf dies, der auch die heilt. Römer heilt, Syrer heilt, Israeliten heilt. Der die Volksmassen heilt, die am Ende des Tages, nach dem Sabbat zu ihm kommen und er heilt sie bis in die Morgenstunden hinein. Der Jesus, der nur ein Wort sprach und ein Knecht irgendwo meilenweit wurde gesund, dieser Jesus wird gebeten von seinen Freunden, bitte handle, bitte tu, der, den du liebst, ist krank, tu etwas. Jesus' Freunde und seine Jünger sind mit einem Jesus konfrontiert, der so anders ist als alle ihre Erwartungen. Der Pläne hat und Gedanken hat, die sie nicht haben. Jesus, wo bist du? Das mögen sie sich gedacht haben in diesen Tagen. Warum kommst du nicht? Warum handelst du nicht? Und ich frage dich, kennst du diesen Ruf? Kennst du diese Situation? Du bittest nicht um eine Kreuzfahrt, um Geld, um Anerkennung, sondern du bittest um Heilung für deinen kranken Ehemann, die Bekehrung deiner Kinder. Frieden im Streit mit jemandem, wo du sagst, da muss ich doch nicht im Streit stehen. Erfolg in einem Projekt für Gott, Veränderung deiner Lebensumstände, damit du ihm besser dienen kannst. Du sagst, Herr, siehe, um was du liebst, bitte ich dich. Um was du liebst, was dir am Herzen liegt, bitte ich dich. Und wenn du schon länger in dieser Gemeinde bist, dann weißt du, dass Jesus in Vers 4 genau das Richtige sagt, oder? Er sagt in Vers 4, als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Und du sagst, Amen. Amen. Aber vielleicht denkst du manchmal, ja, aber genau wie verherrlicht jetzt mein Krebs und meine Kündigung, mein ungläubiger Teenager und dieser Streit und mein Schmerz und meine Krankheit und mein Misserfolg, wie genau verherrlicht das jetzt gerade irgendwen? Genau das Gegenteil sieht herrlich aus. So, lass uns weiterlesen. Im zweiten Teil in dieser Begebenheit zeigt uns der Evangelist Johannes ein Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern. Wir haben jetzt die Situation, das Problem kennengelernt. Liebe, Freunde und Krankheit und Herrlichkeit, das irgendwie muss zusammen und wie das zusammenpasst, wissen wir nicht. Und jetzt kommt das Gespräch zwischen ihm und den Jüngern. Und dieses Gespräch besteht aus drei kleinen Unterteilen sozusagen, drei Dinge, die die Jünger sagen und die zeigen dir eines. Die Jünger verstehen überhaupt nicht, was passiert. Das ist für sie absolut unverständlich. Lasst uns lesen. Ab Vers 8. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er. Und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade raus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst uns auch gehen, dass wir mit ihm sterben. Nun diese Dinge, die hier gesprochen werden in diesem Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern, haben gar keine wirklich große Auswirkung auf das, was später geschieht. Johannes scheint uns vor allem einen Punkt zeigen zu wollen, der eine große Rolle spielt. Der eine wirklich sehr große Rolle spielt, nämlich Jesus' Pläne mit Lazarus' Krankheit sind diesen Jüngern vollkommen verborgen. Und selbst als er es ihnen sagt, verstehen seine engsten Vertrauten nicht, was die Pläne Jesu sind in dieser Situation. Sie missverstehen erstens die Situation. Sie sind geschockt, sie denken, es ist gefährlich. Eben noch wollten die Juden uns steinigen, jetzt gehen wir wieder in Richtung Jerusalem, nach Bethanien. Jesus war extra über den Jordan gezogen, weggegangen. Und Jesus sagt ihnen, hat der Tag nicht 12 Stunden? Das bedeutet, ein Tag hat 12 Stunden. In diesen 12 Stunden arbeitet man, man ist sicher, man kann überall hingehen, man muss nichts befürchten, solange das Licht scheint. Da können keine Räuber kommen, die kommen nachts. Er sagt, wir sind sicher, meine Zeit ist noch nicht da. Wir können gehen, alles ist gut. Aber du siehst, die Furcht der Jünger ist, weil sie menschlich denken. Sie gucken nur auf Menschen, die eine Gefahr sind. Der Trost, den Jesus gibt, ist, weil er göttlich denkt. Er schaut auf Gott. Und das Zweite, was sie missverstehen, sind Jesus' Worte. Der Evangelist berichtet uns nicht einfach nur ein Missverständnis über ein Wort. Jesus sagt, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Nun, sie denken, er redet vom Schlaf. Nun, der Punkt, den uns der Evangelist zeigen will, ist, diese Jünger verstehen selbst Jesu Worte nicht. Sie sind nicht in der Lage, Jesu Worte zu verstehen, anzuwenden auf die Situation, die sie jetzt sind. Und deswegen sind sie traurig, deswegen sind sie geschockt, deswegen machen sie sich Sorgen über Dinge, über die sie sich keine Sorgen machen müssten, wie Thomas, der sagt, alles klar, dann gehen wir jetzt los. Die Herrlichkeit Gottes wird irgendwie offenbar werden, nämlich worin, dass wir draufgehen. Darin wird die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Wir werden mit ihm sterben. Und dann wird Gott verherrlicht werden, irgendwie. Sie missverstehen Jesu Pläne. Sie missverstehen Jesu Worte. Sie missverstehen die Situation. Gottes Wege sind so hoch, sie können es nicht verstehen. Wir können ihnen eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Sie können es nicht verstehen. Es klingt zwar mutig, was Thomas sagt, aber es zeigt einfach nur, dass er nicht verstanden hat. Und wenn Jesus sagt in Vers 15, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, es registriert gar nicht bei ihnen im Kopf. Wie bitte, das ist alles irgendwie um euretwillen, um unseretwillen? Passiert das jetzt hier? Ist dieser Mann krank um euretwillen? Sagst du Jesus, alles passiert zu unserem Besten? Für uns stirbt Lazarus, für uns weinen Maria und Martha irgendwie, dass wir irgendwie glauben, hier mehr glauben. Aber wie soll das alles funktionieren? Und vorhin hast du geredet von deiner Herrlichkeit, wie soll das da reinpassen? Es ist für sie nicht verständlich. Sie hören, aber sie verstehen nicht. Diese Jünger, Maria, Martha und Lazarus, hatten nicht ihre eigene Geschichte zu lesen wie du heute. Du erfährst heute das Ende. Du wirst am Ende hoffentlich sagen, Halleluja, preis den Herrn. Das hatten sie nicht. Sie hatten kein Evangelium, wo ihre Geschichte drin stand. Genau wie du. Genau wie du. Genau wie du. Wer weiß, wie deine Geschichte ausgeht. Sie hatten keine Geschichte. Sie waren traurig über viele Dinge. Sie verstanden viele Dinge nicht. Aber am Ende wirst du sehen, wie sich alles fügt, wie sich alles zusammenfügt, wie alles beantwortet wird. Aber mittendrin war es wirklich schwierig. Wirklich, wirklich schwierig. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken, spricht Gott in Jesaja 55, Vers 9. Höre, nicht nur bessere Wege, nicht nur klügere Wege, weisere, liebere Wege, höhere Wege, unerreichbare Wege. Wie hoch ist der Himmel? Wie kommst du nah an diesen Himmel ran? Gar nicht. Die wahre Tragödie dieser Begebenheit ist nicht Krankheit und Tod. Die wahre Tragödie ist, dass niemand erkannte, dass Gott gerade großartige Dinge tat. Wirklich großartige Dinge tat. Dass jeder hätte getröstet sein können. Und dass alles um euretwillen geschah, wie Jesus sagt, um euretwillen bin ich froh, dass ich nicht kam, dass dieser Lazarus starb, dass Maria und Martha weinten. Nun kommen wir zum dritten Teil dieser Begebenheit. Der Evangelist hat uns geschildert, was das Problem ist. Jesus liebt Menschen. Diese Menschen sind mit Leid konfrontiert, nämlich mit der Krankheit, dem Tod des Lazarus. Und irgendwie soll Gottes Herrlichkeit dadurch offenbar werden. Im zweiten Teil, im Gespräch mit den Jüngern, sehen wir das große Verständnisproblem, selbst der engsten Vertrauten. Und nun zeigt er uns drittens, im dritten Teil dieser Begebenheit, das Gespräch zwischen Jesus und denen, die vor Ort trauern, den direkt Betroffenen, nämlich Maria und Martha. Lasst uns diesen Teil gemeinsam lesen, ab Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Die Rede ist von Lazarus, der gestorben war. Vers 18. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Maria und Martha gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen, Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr am Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du da gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Fällt dir etwas auf an dem, was Maria und Martha sagen? Es ist genau dasselbe. Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Wie kommt es, dass 2 Frauen, 2 Schwestern genau dasselbe sagen? Nun, sie werden wohl gesprochen haben in diesen Tagen, wo Jesus nicht kam. Sie haben ihn gebeten. Sie haben geschickt zu ihm, haben gesagt: Der, den du liebst, ist krank und er kommt nicht und er kommt nicht. Wir wissen ja, wo er ist, weil wir zu ihm geschickt haben. Er ist einige Tagesreisen weit entfernt, aber er kommt nicht und er kommt nicht. Warum kommt er nicht? Und das, was in ihren Gesprächen wahrscheinlich untereinander als Fazit, als Erklärung dieser Situation rauskam, ist: Diese schlimme Sache, der Tod unseres geliebten Bruders ist passiert, Jesus, weil du nicht gehandelt hast. Seht ihr das? Denn wenn du hier gewesen wärest, dann hättest du das nicht zugelassen. Denn das kann nicht dein Wille sein. Das kann nicht dein Wille. Wenn du hier gewesen wärest, dann wissen wir eins mit Sicherheit: Du hättest das verhindert. Denn du bist unser Freund. Du bist den wir lieben und du liebst uns. Niemals hättest du das zugelassen. Nun, wir wissen mehr. Wie im Buch Hiob sehen wir einen Teil der Tragödie, nämlich der ihr vorausgeht. Und wir wissen, dass es Jesus' Entscheidung war. Wir wissen, dass es Jesus' Entscheidung war, nicht zu kommen, nicht zu gehen. Aber das kommt ihnen nicht in den Sinn. Es kommt ihnen nicht in den Sinn, dass das irgendwie Jesus' Plan war, dieses Elend, Jesus' Plan. Nein, wenn er gehandelt hätte, dann hätte er es verhindert. Es kommt ihnen nicht in den Sinn, dass Jesus es so wollte, dass sein Herz voller Liebe zu ihnen, diesen Jesus, den sie kannten, dass der irgendwo das gehört hat, dass sie zu ihm schicken und sagen, ich werde nicht kommen. Lazarus wird sterben. Sie werden weinen. Sie werden trauern. Es kommt nicht in ihren Sinn. Es kommt nicht in ihren Sinn. Sie haben einen festen Glauben. Aber in Bezug auf Jesus sehen sie einige Dinge falsch. Was würden sie sagen, wenn sie wüssten, was er gesagt hat, als ihre Bitte an seine Ohren drang? Wären sie schockiert? Wären sie schockiert, dass er nicht gekommen ist? Nun, das ist wichtig, dass du dies siehst, dass ihre Antwort impliziert, dass alles das, was uns Johannes erzählt hat, für sie ein Skandal wäre. Dass alles, was sie über Jesus denken, dass er was anderes gemacht hat, für sie wirklich schwer zu ertragen wäre. Und deswegen ist es auch, dass Jesus plötzlich mit der Martha ein Gespräch beginnt, wo wir sagen, also was ist denn das für eine Seelsorge? Der kommt da an dieses Grab und trifft die Martha und schau mal, er fängt mit ihr an, über Dogmatik, über Theologie zu sprechen und sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und sie sagt in Vers 24, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Also Jesus, du warst nicht hier, aber zum Glück gibt es die wunderbare Lehre der Auferstehung. Du warst nicht da, du bist nicht gekommen, aber zum Glück gibt es die Lehre der Auferstehung. Am letzten Tag wird er dann auferstehen. Du warst nicht da, aber die Lehre der Auferstehung, die ist ja da, die wird mich jetzt trösten. Und Jesus wird dieses Gespräch so lenken, dass es am Ende nicht mehr um ihren Glauben an irgendwelche Lehren geht, sondern um ihn, denn er ist das Problem in ihrem Glauben. Sie sieht ihn nicht richtig, sie versteht ihn noch nicht ganz. Sie fängt an mit, ich weiß, dass er auferstehen wird, zu, ich glaube, dass du der Christus bist. Und was ist ihr Problem? Sie glaubt richtige Lehre. Aber sie glaubt nicht richtig von dem, den diese Lehre betrifft. Das Bild über Jesus ist genug verzerrt, um ein Problem zu sein. Und genau darauf geht Jesus ein. Liebe Martha, die Lehre von der Auferstehung, das bin ich. Ich bin jetzt hier. Es ist nicht so, dass ich nicht da gewesen bin. Und zum Glück gibt es die Auferstehung am letzten Tag. Auferstehung spricht von mir. Und deswegen fängt er nicht an dieser Stelle zu reden über, ich muss dir noch was beibringen, über die Souveränität Gottes und seine weise Vorhersehung von Grundlegung der Welt, sondern er fängt an mit dem, worum es wirklich geht, mit ihm selbst. Und er bringt sie zurück zu sich selbst. Und er sagt dir, ich bin die Auferstehung und das Leben. Denn lieber Bruder, liebe Schwester, lieber reformierter Bruder, lieber reformierte Schwester, man kann an die Souveränität Gottes und an die Auferstehung und an die weise Vorsehung unseres Gottes glauben wie eine Mechanik im Himmel. Dass da so eine Mechanik abläuft, die irgendwie alles ordnet in irgendeiner Art und Weise. Aber weißt du was? Diese Lehren sprechen von einem persönlichen Gott, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, die Wahrheit, die du bekennst. Ich bin dieser persönliche Gott. Ich bin dieser persönliche Gott, der auf der Kinderintensivstation da ist bei den betenden Eltern und der mitgeht auf dem einsamen Waldspaziergang und nicht nur die Haare auf dem Haupt zählt, sondern die Tränen, die vergossen werden. All diese Dinge sprechen von einem Jesus, verstehst du das Problem? Wenn sich diese Dinge entkoppeln, dann ist kein Trost mehr da. Das ist Jesu Seelsorge. Ich bin's, an den du glaubst. Ich bin diese Auferstehung. Ich bin der Freund, der bei dir ist. Ich bin der König, der jetzt für dich da ist und für dich sorgen wird. Und nachdem Jesus dieses Gespräch mit ihr geführt hat und sie zurückgebracht hat zu dem, was wirklich zählt für jemanden, der Gottes Wege nicht versteht, nämlich dass er in eine Person vertraut, einen persönlichen Gott, der da ist, der wirklich da ist. Nicht in irgendwelche Dogmatik, abgekoppelt von diesem Gott, sondern einem Gott, der da ist, den er kennt und liebt und vertraut, von dem er weiß, der wird mich nicht verlassen und verlassen mich Vater und Mutter für was auch immer für einen Skandal oder was auch immer in meinem Leben passiert ist. Wenn es so schlimm wird, dass Vater und Mutter mich verlassen würden, er würde mich nie verlassen. Dieser Gott würde mich nie verlassen. Und alle Lehre, die ich habe über ihn, ist eine Lehre über ihn, diese Person, diesen persönlichen Gott, der bei mir ist. Nachdem er dies nun deutlich gemacht hat, kommen wir zurück zur Handlung. Aber Johannes wollte, dass wir das sehen, als Unverständnis der Jünger über diese hohen Wege Gottes und die Seelsorge Jesu mit den Trauernden. Und so kommen wir nun zum vierten Teil dieses Textes. Nämlich wir nähern uns der Gruft, wir nähern uns dem Ort, wo dieser tote Lazarus liegt. Viertens wollen wir nun betrachten, was dort passiert. Und ich möchte, wenn wir diesen Text jetzt lesen, dass du besonders darauf achtest, wie der Evangelist nicht nur die Dinge schildert, die außen passieren, sondern wie er die Dinge schildert, die innen passieren. Nicht nur außen Handlung, sondern innen Emotion. Achte gut darauf. Wir lesen ab Vers 33. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn gehabt hat. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen der Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor und Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt. Wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und die Handlung ist schnell erzählt. Jesus kommt nun zur Gruft. Sie gehen diesen letzten Weg gemeinsam. Viele sind dort. Er befiehlt, den Stein wegzunehmen. Er spricht mit Martha, er betet öffentlich vor aller Ohren. Und ein wichtiges Detail darfst du auch nicht übersehen. Dieser Tote liegt den 4. Tag im Grab. Es gab nämlich zu dieser Zeit einen jüdischen Aberglauben, können wir es nennen. Dass wenn ein Mensch gestorben war, 3 Tage lang sein Geist über dem Grab schwebte. Und in diesen 3 Tagen konnte der Geist noch irgendwie entscheiden, zurückzugehen in den Leichnam, und die Person würde wieder leben. Nun, deswegen waren viele von den Juden an diesem 4. Tag gekommen, denn an dem 4. Tag trauerte man. Man bestellte professionelle Trauerweiber, die weinten, wenn dann mal gerade eine Pause eintrat, wo keiner weinte. Man bestellte Musik und so weiter. Das alles war am 4. Tag. Ein Detail, was später noch wichtig sein wird. Aber nun, Johannes, der Jünger, der Jesus Gottheit, wie kein anderer Evangelist betonte, siehst du, dass es ihm nicht nur darum geht, dir zu zeigen, was hier passiert, die Handlung, die sich da abspinnt, sondern dass es ihm darum geht, dass du siehst, was in Jesus vorgeht. Er gibt uns hier so viele Gefühle von Jesus preis, da an diesem Grab. Jesus ist ergrimmt, das heißt irritiert, zornig, er ist erschüttert, sagt er, das heißt emotional bewegt und er weinte, wie die anderen. Und Johannes gibt uns keinen Grund darum, er erklärt es uns nicht. Aber die Juden spekulieren über das Weinen. Sie spekulieren und sagen in Vers 36, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Ja, vielleicht ist Jesus so ein emotionaler Typ. Ja, er ringt seine Hände, oh, wäre das bloß nicht passiert. Wir wissen, es natürlich vollkommener Quatsch. In 3 Minuten wird dieser Lazarus wieder leben. Da weint ja keiner. Na, das ist die andere Theorie, Vers 37, dass sie sagen, ja, der weint, weil er halt die Augen von vielen Blinden geöffnet konnte, aber sein Freund hat es nicht geschafft. Impotenz, Unfähigkeit, deswegen weint er hier. Und wir wissen auch, das ist vollkommener Unfug, er wird ihn gleich auferwecken. Was deutlicher ist, ist, warum er erzürnt ist in seinem Inneren, Vers 38, nämlich, als er ihren Unglauben sieht. Eine Reaktion auf ihren Unglauben. Aber warum weint er? Warum weint er? Nun schau in Vers 34, da sagen sie zu ihm, Herr, komm und sieh. Das heißt, er kommt und sieht was? Er sieht nicht den Unglauben dieser ganzen Juden, die da über ihn spekulieren, weswegen er wieder ergrimmt wird, sondern er sieht was? Er sieht das Grab. Derjenige, der gesagt hat, ich bin das Leben, er sieht den Tod seines geliebten Freundes Lazarus. Der Lohn eines sündigen Lebens, sagt die Bibel, ist der Tod. Das, was die Sünde in Lazarus' Leben verdient hat. Bei seinem Freund ergrimmt er nicht, sondern als er diesen Tod sieht, da weint er. So wie wir lesen, dass er auch über Jerusalem weinte, das er liebte. Das ist dem Heiligen Geist, geschrieben durch den Evangelisten, offensichtlich sehr wichtig. Denn weißt du, worum es in dieser Geschichte geht? In dieser Geschichte geht es darum, dass sich Menschen fragen, Jesus, wo bist du eigentlich im Leid? Deine Wege sind so hoch, ich verstehe sie nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bitte dich um was, was du liebst, dass du dieses elenden Leid hinwegnimmst. Und den du liebst, darum bitte ich dich, um das, was du liebst, darum bitte ich dich. Und du kommst nicht, du bist nicht da. Du entscheidest dich sogar, aktiv, bewusst nicht zu kommen. Bist du so distanziert? Bist du so ein Schachspieler? Sagst du, okay, also Herrlichkeit Gottes, das ist mein Ziel, Glauben. Da schiebe ich den Stein nach vorne, da schiebe ich den Stein nach vorne und gucke ich einfach, wie das funktioniert. So wie so ein Programmierer. Ein bisschen Tränen müssen mit in den Programmiercode rein, damit das Programm funktioniert. Bist du so? Bist du so in meinem Leid? Bist du so? Ist das deine Distanz? Ist das deine Beziehung zu dem, wenn ich leide, wenn Maria und Martha leiden? Du siehst genau dort, was der Evangelist uns zeigt, dass das nicht so ist. Dass dort, wo wir Gott als Menschen sehen konnten, dass du dort seine Beziehung zu diesem Leid siehst, das er selbst herbeigebracht hat, als Jesus dort steht und weint. Der Prophet Habakuk prophezeite viele hunderte Jahre vor der Zeit Jesu, dass Gott selbst die Chaldäer über sein Volk bringen würde als Strafe für ihre Sünden. Ich erwecke die Chaldäer, ein bitterböses Volk, heißt es dort in Habakuk 1. Ein wirklich bitterböses Volk. Aber der Prophet, der ruft zu Gott, der spricht mit Gott und hör mal, was er sagt. Er sagt zu ihm, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt die Menschen so behandeln wie die Fische im Meer, wie das Gewürm, das keinen Herrscher hat. Hörst du, was er sagt? Du lässt Dinge zu. Ich krieg das nicht zusammen, weil ich eines weiß. Ich weiß nicht nur, dass die Chaldäer kommen. Ich weiß was über deine Augen, Gott. Du hast mir etwas offenbart über deine Augen, Gott, nämlich, dass diese Augen solcher Art sind, dass sie das Böse nicht mit ansehen können. Das Elend im Leben deines Volkes. Du hast Augen, die das Böse nicht ertragen können anzusehen. Und hier siehst du den Beweis. Jesus weinte über das Leid, das er selbst entschied zuzulassen. Jesus war kein sentimentaler Waschlappen. In ihm sehen wir nicht Gott, wie er die Hände ringt und sagt, oh, das ist aber alles schrecklich hier und schlimm hier. Könnte es doch anders sein? Sondern was du siehst, ist der Gott, der persönliche Gott, an den viele von euch glauben. Und seine Beziehung zu dem Leid, in dem seine Kinder stehen, das er zugelassen hat. Und Gottes Augen, die das Böse nicht ansehen können und die hier am Grab weinten. Wenig später wird Jesus selbst in einem Grab liegen. Wer besser als er konnte dieses Leid verstehen? Getrennt zu sein von seinem geliebten Vater im Himmel, rufen zu müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer besser als er konnte Leid verstehen, kann Leid verstehen, damals wie heute? Besser als du es verstehen kannst, besser als deine Freunde und Pastoren es verstehen kann, versteht es Gott im Himmel. Und so kommen wir zum letzten Teil dieses Textes und dieser Begebenheit, nämlich wo alles plötzlich zusammenkommt und die Tränen abgewischt werden. Dieser letzte Teil ab Vers 43, lasst uns lesen. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Jesus hatte befohlen, den Stein wegzurollen. Jesus hatte schon zu Maria, zu Martha gesagt: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Nun hatte er laut gebetet, dass alle wissen, es sind Vater und Sohn, ihre Herrlichkeit, die hier offenbar wird. Und plötzlich wird deutlich, wie Vers 4 zu verstehen war. Erinnerst du dich, wo Jesus irgendwie unverständlich, vielleicht fast schon kalt, keiner konnte verstehen, wie er einfach so sagen kann, diese Krankheit, die ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jetzt sehen wir, wie all das zusammenpasst. Und plötzlich jubeln alle, die da stehen, und Maria und Martha jubeln, und viele glauben und die Herrlichkeit Gottes offenbar. Und es ist vollkommen deutlich, dass es keinen Konflikt und keine Spannung gibt zwischen dem Glück der Menschen und der Herrlichkeit Gottes, dass dies ineinander greift. Und wenn doch alle nur das gewusst hätten, was Gottes hohe Pläne sind mit dieser Krankheit und diesem Leid, niemand hätte sich gesorgt, alle hätten immer nur Jesus gepriesen. Jetzt wird es offenbar. Lazarus kommt aus dem Grab. Es ist der vierte Tag. Niemand kann sagen, dass irgendein Geist wieder in seinen Körper eingekehrt. Nein, es kann nur Jesus gewesen sein. Und der Umwickelte kommt aus dem Grab heraus. Und viele Juden, die nun gekommen waren, sehen das und werden bekehrt und gerettet von der ewigen Hölle. Wer hätte das jemals verstehen können? Sag es mir. Hätte irgendjemand das jemals wissen können, was die hohen Wege Gottes sind? Mit Lazarus, Maria und Martha? Niemand. Einfach niemand. Niemand. Und heute feiern wir den Palmsonntag. Den Sonntag vor dem Tod und Auferstehung unseres Herrn. Am Palmsonntag zog Jesus in Jerusalem ein. Und dort waren Massen. Viele Menschen, die ihre Kleider vor ihn legten, als er einritt auf einem Esel in diese Stadt. Und die riefen von den Toren her: Hosianna dem Sohn Davids. Was für eine wunderschöne Begebenheit. Endlich wird unser Herr geehrt von den Massen. Er wird als König bekannt. Aber weißt du überhaupt, wo diese Massen herkamen? Die plötzlich nicht nur überzeugt waren, da kommt ein Prophet und Heiler, sondern da kommt der Sohn Davids, der Messias. Weißt du, was diese Menschen bewegt hatte, Palmen abzubrechen und ihre Kleider dahin zu legen, in den Staub vor diesem König? Wir lesen es in Johannes 12, gleich dem nächsten Kapitel. Da heißt es in Vers 17: Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er diese Zeichen getan hatte. Was für eine Lawine. Was für eine Lawine der Herrlichkeit und des Lobpreises wird losgetreten aus diesem kleinen häuslichen Leid. Siehst du das? Irgendwo in Bethanien weinen zwei Dorffrauen um ihren Bruder. Und Gott, dessen Wege höher sind als unsere Wege, tut Herrliches. Die Massen kamen wegen diesem hier. Die Massen kamen, sie priesen Jesus. Und plötzlich ist Marias und Marthas Leid nicht mehr sinnlos und kann überhaupt nicht mit Jesus. Das kannst du niemals zugelassen haben. Wärst du hier gewesen, wäre das niemals deine Idee gewesen. Du hättest es ganz anders gemacht. Nein, auf einmal wird klar, Gott, die Herrlichkeit, die Freude, den Lobpreis, den du hier gebracht hast. Dir sei Lobpreis und Ehre. Maria und Martha. Und vielleicht auch du, die in diesen Schuhen stecken und ringen mit ganz häuslichem, banalem Leid, mit Krankheit und mit Misserfolg und mit Schwierigkeit und mit Umständen, und du sagst: Herr, ich bete, und wo bist du? Können nun sagen: Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Römer 8, Vers 18. Auch bei dir wird die Herrlichkeit alles Leid wie ein Staub in der Waagschale erscheinen lassen an dem Tag, an dem Jesus die Puzzleteile zusammenfügt. Es mag in 4 Tagen sein, in 40 Jahren oder nach deinem Tod, wer weiß es schon. Aber ich hoffe, dass du, wenn du Christ bist und weißt, Jesus liebt mich und ich liebe ihn, heute sagen kannst, der, der die Tränen vergoss am Grab, der kennt meine Tränen und der wird sie abtrocknen. Ich hoffe, dass du heute sagen kannst, nachdem wir dies betrachtet haben, der, der die Auferstehung und das Leben ist, der das Leben ist, in dessen Hand kann ich beruhigt mein Leben legen. Und was auch immer geschehen mag oder nicht geschehen mag, in seiner Hand ist es sicher. Denn seine Wege sind höher, als der Himmel über der Erde ist. Ich kann ihm vertrauen, denn die Dinge, die ich glaube über diese Welt, das sind Dinge, die etwas aussagen über ihn, diesen Jesus, den ich kenne. Und ich hoffe, du kannst sagen, dass der, der selbst sein Leben gab, damit dieser Lazarus frei gehen konnte, damit er herausgerissen wird aus den Klauen des Todes, damit die Sünden, die ihn den Tod verdient haben, bezahlt sind am Kreuz, dass dieser, der sein Leben gab, dass du für ihn auch dein Leben kannst. Und lass mich noch ein Wort an dich richten, der du Gott noch nicht gefunden hast. Diese Geschichte endet damit, dass es 2 Gruppen von Menschen gibt. Viele, die an Jesus glauben. Viele, die nicht weggingen von der Auferweckung des Lazarus, wie sie gekommen waren. Viele, die Jesus in einem anderen Licht sahen und glaubten, dieser ist der Messias. Aber höre, in Vers 46 heißt es, einige aber, diese sind anders, einige aber, sie gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hat. Und die Pharisäer, das wussten sie, sind nicht Jesus-Freunde. Mit denen können sie sich zusammen das Maul zerfetzen über ihn. Können sie ihren ganzen Unglauben ausbaden und finden noch Leute, die sie bestätigen und ihnen irgendwie erklären, dass es alles wahrscheinlich eine Lüge war oder ein Trick oder irgendwas. Ich frage dich, zu welchen von diesen Gruppen gehörst du? Zu denen, die glauben oder zu denen, die wieder weggehen und den einen der größten Erweise von Jesu Gottheit einfach in den Wind schlagen? Willst du mir sagen, dass das hier erstunken und erlogen ist? Dass sich irgendeiner das ausgedacht hat, diese Geschichte? Hör zu! Dieses Evangelium wurde keine 50 Jahre nach diesen Begebenheiten geschrieben. Menschen hielten es in der Hand, lasen nach. Was, in Bethanien war das geschehen? Da lebten wahrscheinlich noch Leute, die das gesehen hatten. Da lebten viele Menschen, die das gehört hatten von ihren Eltern. Da konntest du hingehen und sagen, ich habe hier was, ich habe hier ein Dokument, das Johannesevangelium. Kannst du mir sagen, ob das stimmt? So lügt niemand. Der weiß, dass er eine Lüge erzählt. So spricht jemand, der sagt, bitte prüft's nach, bitte geht hin, prüft's nach, dieser Jesus tat das. Aber ich frage dich, wenn er es tat, was heißt das über ihn? Willst du heute weggehen? Willst du heute wieder weggehen, wie einige aber und nicht glauben an Jesus? Sagen, du bist gar nicht das Leben und die Auferstehung, wenn du das getan hast. Lieber Freund, öffne deine Augen. Jesus tat das, warum? Damit sie glaubten. Wie oft hat er das gesagt? Und er zeigt es dir heute in seinem Wort, damit du glaubst. Der Grund, warum du heute hier bist und dies gelesen und gehört hast, ist, damit du glaubst. Damit auch du herauskommst aus der Gruft. Damit du auch du befreit wirst von dem Tod, der auf dich wartet. Und zu neuem und ewigem Leben kommst mit Jesus Christus, deinem Herrn. Es gibt genügend Menschen hier, zu denen du heute gehen kannst und sie fragen kannst, wie kann ich errettet werden? Wie kann ich errettet werden von diesem Tod, der auf mich wartet? Ich glaube, such dir jemand, aber geh nicht von hier weg. Wie einige aber, die zu den Pharisäern gingen, unverändert. Denn wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an ihn glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Amen. Amen.